Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die letzten Worte eines Menschen, die sind immer etwas Besonderes. Was wollte diese Person den Zurückbleibenden noch mitgeben? Was ist das Vermächtnis für die Nachwelt? Und deswegen haben diese letzten Worte eigentlich immer eine besondere Bedeutung. Georges Danton war ein führender Kopf der Französischen Revolution. Und er hat vor der Hinrichtung mit der Guillotine 1794 in Paris gesagt: Zeige meinen Kopf dem Volk, er ist es wert. Dylan Thomas war ein walisischer Multimedia-Star, er hat geschrieben für Film, Radio, fürs Theater. Kein anderer Lyriker hat Gedichte so vorgetragen wie dieser asthmatische Waliser und niemand war für diese dröhnende Stimme so berühmt. Und Dylan Thomas hat zum Schluss gesagt: Ich hatte gerade 18 Whisky ohne Eis, ich denke mal, das ist Rekord. Und dann starb er nach einem Alkoholexzess auf einer Reise in New York. Und statt Blumen bringen die Verehrer noch heute Whisky mit zu seinem Grab. Zum Symbol des Widerstands gegen die Nazi-Diktatur wurde die studentische Gruppe der Weißen Rose. Und nach der Aufdeckung im Februar 1943 wurden die Mitglieder vom Volksgerichtshof zum Tod verurteilt. Und gut dokumentiert sind die letzten Worte von Hans Scholl: Es lebe die Freiheit. Letzte Worte eines Menschen. Auch bei Matthäus am letzten, also am Ende des Matthäusevangeliums, geht es um letzte Worte. Um das, was Jesus seinen Jüngern, seinen Mitarbeitern, seinen Freunden mit auf den Weg gibt, als Vermächtnis. Matthäus 28. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hinaus, lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sind Abschlussworte von Jesus und da merkt man, diese Worte, die haben es in sich. Der sagt nicht einfach so lapidare Worte wie: Tschüss, macht's gut, haltet die Ohren steif, sondern er wählt diese Worte mit Bedacht. Und diese Worte, die wurden nicht nur prägend für die ersten Jünger oder für die erste Gemeinde damals, dann auch in Jerusalem, sondern eigentlich für die ganze Christenheit, für die ganze Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag. Und so ruft Jesus die verbliebenen 11 Jünger zum Appell und sagt: Ich gebe euch jetzt mein Vermächtnis mit auf den Weg. Eine Anweisung. Wie soll es hier weitergehen, wenn Jesus dann, das feiern wir ja dann bald, an Himmelfahrt zurückgeht aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt und Platz nimmt am Thron bei Gott? Bevor das passiert, was wir gerade gelesen haben, ist Jesus nach Ostern den Jüngern, den Frauen schon bereits einige Male erschienen. Und interessant und gleichzeitig ein bisschen verstörend ist deswegen diese Unsicherheit, weil es nämlich da heißt, Jesus kommt zu ihnen, Jesus spricht mit ihnen und dann heißt es, aber einige zweifelten. Das heißt, trotzdem, dass Jesus sich schon mehrfach bezeugt hat und Leute ihn gesehen haben, Thomas darf sogar die Hände anfassen und trotzdem gibt es immer noch welche, die sagen, kann doch eigentlich gar nicht sein. Jesus war doch richtig tot. Und das finde ich so ehrlich in der Bibel und gleichzeitig so ermutigend, dass Jesus diesen zweifelnden Leuten diesen Auftrag gibt. Nicht diesen großen Glaubenshelden, die sagen, ich glaube alles und ich weiß alles und so weiter, sondern Leuten, die sogar da noch zweifeln, diesen Leuten gibt er diesen Auftrag. Und weil dieser Auftrag viel zu groß ist für Menschen, egal wie viel Erfahrung sie haben, weil Menschen das gar nicht schaffen können, diesen Auftrag, deswegen kommt ja Jesus, beginnt er mit der Feststellung, Leute, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Im Himmel sagen wir, ja, ist klar, dass er die, aber auch auf Erden, im Himmel und auf Erden. Damit macht er deutlich, ich habe die Macht, alles ist in meiner Hand. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Ich habe alles in der Hand. Und deswegen sagt er, und deswegen könnt ihr losgehen und könnt ihr diesen Auftrag ausführen, den ich euch gebe, diesen sogenannten Tauf- oder Missionsbefehl. Und in diesem Befehl geht es um drei Dinge. Es geht nämlich um das Lehren, um das Taufen und um das Handeln. Lehren, darum geht hin und lehret alle Völker. In der Lutherbibel, da heißt es ja dann eher, macht zu Jüngern alle Völker. Das griechische Mathetai, das da steht, das ist eigentlich, heißt eigentlich ja, letztendlich lehren, zu Jüngern machen, unterrichten, schulen, lehren. Und sie haben sich ja auch so verstanden, die Mitarbeiter von Jesus. Wir sind Schüler von Studenten von Jesus. Und wir haben 3 Jahre vieles erlebt und gehört und gelernt. Und jetzt dürfen wir das, was wir von Jesus wissen und erkannt haben, was er uns gegeben hat, das dürfen wir jetzt an andere weitergeben, an andere weiter lehren. Und das ist der Auftrag bis heute, dass wir Menschen von Gott erzählen und egal in welchem Alter, ganz klein, dazwischen bis zu den Altern. Und deswegen schenken wir ja auch den Eltern bei der Taufe schon eine Kinderbibel. Deswegen gibt es bei uns diese Angebote von der Krabbelgruppe, vom Kindergottesdienst, Jungscharen, Konfi-Unterricht, Gottesdienste bis hin dann am Ende auch noch Gottesdienst im Altenheim im Johanneshaus. Es geht darum, dass Menschen hier bei uns am Ort, aber auch darüber hinaus durch Livestream, Menschen zum Glauben eingeladen werden an Jesus Christus, dass sie von der Liebe Gottes erfahren, dass wir das erzählen. Dass wir sagen, Gott lebt, Jesus lebt, wir machen Erfahrungen mit ihm und das dürfen wir weitergeben. Und wir ermutigen euch, dass ihr auch diesem Jesus Christus vertraut. Und dieser Auftrag, der geht eben, wie gesagt, nicht nur, der gilt nicht nur am Ort, der gilt auch nicht nur, soweit Menschen im Livestream dabei sind, wobei da sind wir ja schon ganz nahe, bis in alle Welt. Ja, ich weiß von einem Ehepaar, dass in Australien auch ab und zu unsere Gottesdienste anschaut. Aber letztendlich geht es natürlich auch darum, dass wir Mission unterstützen in vieler Hinsicht. Deswegen finanzieren wir auch oder sammeln wir Spenden, Kollekten für Missionswerke. Deswegen unterstützen wir es auch, wenn Leute auch hier, auch junge Leute rausgehen, sagen, ich mache irgendwo ein FSJ oder ich mache einen Missionseinsatz, dass wir sagen, ja, das ist unsere Aufgabe, hinausgehen zu allen Menschen, allen Völkern, die Botschaft weitergeben, lehren. Das zweite ist taufen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und es ist ganz wichtig, wir taufen nicht auf unseren Namen. Wir kleben also nicht quasi sozusagen unser Etikett da drauf. Wir taufen nicht auf die evangelische Kirche oder auf die Kirche in Öschelbronn oder auf gar irgendwie auf unseren Namen, sondern wir taufen auf den Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und das ist ganz wichtig. Wir tun das, weil wir auch erwarten, dass Gott da etwas tut und dass Gott sagt, jawohl, ich verbinde mich mit diesem Menschen. Ich bin sein Schöpfer, sein himmlischer Vater und ich möchte, dass diese Beziehung jetzt immer enger und immer intensiver wird. Und dass Gott da auch handelt. Und jetzt kommen wir mal neben dem Lehren, Taufen zum Handeln. Lehrt sie halten, was ich euch geboten oder befohlen habe. Und da wird natürlich deutlich, dass die Taufe nicht eine einmalige Geschichte ist und dann legt man das ad acta. Sondern das ist eigentlich der Auftakt. Das heißt, jetzt beginnt diese Beziehung mit Gott, mit Jesus Christus. Jetzt darfst du immer mehr sehen und erkennen, was heißt es, ein Kind Gottes zu sein, als Kind Gottes zu leben. Es geht darum, immer mehr zu erkennen, wer ist denn dieser Gott? Was will dieser Gott? Was sagt dieser Gott? Wie verhält er sich? Was steht in seinem Wort in der Bibel? Und so fordert Jesus also auf zu diesem 3 Schritt, dass er sagt, lehrt die Leute, macht sie zu Jüngern, erzählt ihnen von mir, dass sie nachfolgen können, dann tauft sie. Sag, Gott möchte sich mit dir verbinden, Gott will dich in seiner Familie haben, du gehörst zu ihm, dein Name wird mit seinem verbunden und dann folgt das Handeln, dass du immer mehr lernst, auch als Kind Gottes zu leben. Und so ist die Taufe eine spannende Sache und sie ist auch ein Geheimnis. Denn auf der einen Seite wird sie ja ausgeführt von Menschen. Das heißt, wir Pfarrer, wir sind Menschen. Ist klar, ne? Also, das heißt, Menschen taufen hier, nicht Engel oder irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche ganz besonderen, herausgehobenen Heilige oder wenigstens, sondern Menschen. Menschen taufen und zwar mit Wasser. Und zwar mit Leitungswasser. Gut, es ist ein bisschen temperiert, dass es nicht gleich einen Kälteschock gibt, aber es ist Wasser, Leitungswasser. Es ist kein geweihtes Wasser. Es ist kein Wasser aus dem Jordan. Es ist einfach Leitungswasser, nichts Besonderes. Aber wir taufen auf den Namen Gottes. Und das heißt, wir taufen auch in diese Erwartung, dass Gott auch in diesem Menschlichen, was wir tun, dass Gott da etwas tut. Dass Gott in diesem Moment auch an diesem Menschen wirkt und diesen Menschen wirklich zu sich hinzieht und sagt, ja, das ist der Auftakt zu dieser Beziehung. Ich bin dein Schöpfer, dein himmlischer Vater, du gehörst zu mir. Nun ist es allerdings ja so, das wissen ja auch die allermeisten von uns, dass die Taufe leider in der Kirchengeschichte nicht etwas war, wo man sich darüber gefreut hat, sondern worum man gestritten hat. Man hat sich gestritten immer wieder und zwar vor allem, weil es zwei extreme Gegenpositionen gibt. Die eine Position, die sagt, in diesem Akt der Taufe, bei diesem Taufe, da handelt jetzt Gott völlig unabhängig von uns Menschen. Das heißt, da wirkt Gott, da verändert Gott diesen Menschen, da bringt dieser Gott diesen Menschen auf den Weg des Glaubens, da werden ihn durch diese Taufe, durch dieses Wasser und dieses Wort, da wird diesen Menschen gerettet vor Hölle. Die Katholischen sagen dann auch vom Fegefeuer und was es sonst noch an Vorstellungen gibt. Und da gibt es quasi automatisch eine Taufwiedergeburt, ob der Mensch das will oder ob er das nicht will. Das ist die eine Position und da merkt ihr, da fehlt etwas, nämlich gegenüber den letzten Worten von Jesus, da fehlt nämlich diese Einladung zum Glauben, dieses Lehren. Sondern da wird alles eigentlich darauf reduziert, in dieser Taufe passiert etwas. Und das ist eine gefährliche Engführung. Und das hat natürlich dann auch auf Abwege geführt. Denn dann haben Leute gesagt, ja, wenn das so ist, wenn wir nur durchs Taufen die alle zu Christen machen, dann müssen wir die alle zwangsweise taufen. Und das gab's dann auch. Man hat dann die Leute, Volksgruppen, Völker zwangsweise getauft. Manche sogar mit Waffengewalt. Man hat das als Wundermittel, wie ein Zaubertrick verstanden. Wenn du getauft bist, dann ist alles in Ordnung. Brauchst dich nicht mehr drum kümmern. Das ist die eine Sache. Die andere Gegenposition, die ist die, wo gesagt wird, in der Taufe passiert gar nichts mit Gott, sondern das ist alles nur eine Sache des Menschen. Nämlich, es ist nur ein Bekenntnis. Der Mensch gibt ein Bekenntnis vor den anderen Menschen ab. Und nur wenn der Mensch fest glaubt, dann kann er getauft werden. Und dann gab es Epochen in der Kirchengeschichte, da hat man mit der Taufe so lange wie möglich gewartet. Möglichst bis am Sterbebett. Man hat gesagt, wir müssen warten, bis der perfekt ist im Glauben. Aber jetzt merkt ihr ja, wann ist ein Mensch perfekt im Glauben? Wann ist ein Mensch so weit, so perfekt, dass man sagt, jetzt ist er wirklich ganz, 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 ganz fest im Glauben. Jetzt können wir ihn taufen. Ja, das tritt ja nie ein. Und überhaupt zu beurteilen, wann ist dieser Glaube so groß, so ausreichend, so vollumfänglich, dass wir sagen, jetzt können wir das endlich tun. Und wir haben das ja auch leider erlebt und wir erleben es ja auch. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, ich glaube. Und die machen sogar Wege mit Jesus, gehen ein Stück. Und wird man sagen, alles gut und trotzdem irgendwann gehen sie andere Wege und wenden sich wieder ab. Das heißt, deswegen diese Frage und deswegen haben manche dann wirklich, das war extrem, da hat man gesagt, man tauft dann quasi erst auf dem Sterbebett. Und da seht ihr, das sind zwei Extrempositionen. Die einen sagen, in der Taufe macht Gott alles, der Mensch gar nichts. Die anderen sagen, in der Taufe macht der Mensch alles und Gott macht gar nichts. Aber ich denke, in beiden Perspektiven ist etwas Wahres dran. Und deswegen ist es ähnlich wie oft, wenn man sagt, zwei Seiten einer Medaille. Zum einen ist es wirklich die Zusage, Gott handelt auch an uns Menschen. Das wird in der ersten Perspektive deutlich. Gott handelt an uns. Aber das andere eben auch, du musst auch dieses Geschenk annehmen im Glauben. Nimm das Geschenk an. Deswegen heißt es in Markus 16,16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Der Reformator Martin Luther war ja ein großer Fürsprecher für die Kindertaufe, weil er gesagt hat, da wird deutlich, dass Gott an uns etwas tun muss. Dass der Glaube ein Geschenk von Gott ist und dass Gott an uns wirken muss und nicht, dass wir den Glauben machen und so weiter. Und deswegen hat er aber auch ganz klar gesagt, auf der anderen Seite, aber wenn kein Glaube dazukommt, dann wird es euch nichts nützen. Der Glaube muss dazukommen. Und deswegen hat sich ja auch in den Jahren nach der Reformation der Konfirmandenunterricht entwickelt. Weil man nämlich gesagt hat, ja, wenn wir kleine Kinder taufen, dann ist doch klar, dann müssen wir denen eben auch möglichst bald die Grundlagen des Glaubens vermitteln. Dann müssen wir denen die Geschichten der Bibel und von Gott und Jesus und beten, dann müssen wir das beibringen. Dass sie irgendwann, jetzt kann man darüber streiten, wann das richtige Alter ist, ob das 13, 14 das richtige Alter ist, aber mal gesagt später, damit die Leute selber sich entscheiden können, ob sie dazu ihr Ja geben. Und neben Martin Luther war es vor allem auch Dietrich Bonhoeffer, der sich viele Gedanken gemacht hat über die Taufe. Und der hat es mal so ausgedrückt, der hat gesagt, was damals bei den Jüngern der Ruf war in die Nachfolge, das ist heute die Taufe. Damals war es so, Jesus kam vorbei am See Genezareth, am Zollhaus und so weiter und hat zu Leuten gesagt, komm, folge mir nach. Das war der Ruf in die Nachfolge, folge mir nach. Und der Bonhoeffer sagt, wenn ihr getauft werdet, dann ist es genau der Punkt, wo Jesus sagt, komm und folge mir nach. Du sollst zu mir gehören. Sei bei mir, geh mit mir. Wer getauft wird, sagt Bonhoeffer, ist berufen zum Leben als Nachfolger. Und dann stellt er natürlich auch die Frage, ja, darf man dann eigentlich ganz kleine Kinder, also Säuglinge, taufen? Und dann ist die Antwort, jein. Er sagt, ja, man darf es, wenn man eben auch diesen Kindern dann diesen Ruf in die Nachfolge dann auch zukommen lässt, wenn man diese Kinder auf diesem Weg begleitet und ihnen hilft. Wenn man diesen Kindern dann eben auch später erklärt, was heißt es eigentlich, mit Gott, mit Jesus zu leben. Taufe ist Ruf in die Nachfolge, in sein Team, in seine Auswahlmannschaft. Eine Aufgabe, den letzten Willen zu befolgen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, die Taufe ist eben nicht nur ein schönes Familienfest, wo man dann sich später noch erinnert an die schönen Fotos und so weiter, sondern die Taufurkunde ist auch kein Impfpass, der dokumentiert, ja, jetzt bist du quasi, hast du die Impfung bekommen, jetzt quasi gegen den ewigen Tod. Sondern die Taufurkunde ist was anderes. Die Taufurkunde ist der Dienstausweis. Die Taufurkunde ist der Dienstausweis, der sagt, jetzt gehörst du zu dem Team Gottes, zum Team von Jesus Christus, zu seinen Nachfolgern, jetzt hast du die Aufgabe, diese Botschaft hinauszutragen zu allen Menschen in die Welt. Und liebe Taufgemeinde, die meisten von Ihnen, von euch sind getauft und darüber dürfen wir uns freuen. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus auch bei uns vorbeigekommen ist, wie damals, ja, am See Genezareth oder am Zollhaus oder beim Zachäus und gesagt hat, komm, folge mir nach. Und so sagt es Jesus ja bis heute, er sagt es auch heute, er ruft unsere Namen, sagt du Philipp, du David, du Johanna, du Sarah, es kann jeder seinen Namen einfügen, du sollst mir nachfolgen. Dich erwähle ich, dich berufe ich, dich will ich in meiner Nähe haben, mitnehmen, du sollst mir zur Hand geben. Und auch wenn du dich nicht qualifiziert fühlst, wenn du sagst, ich bin gar nicht so religiös oder ich bin gar nicht so heilig, ich bin nicht so vorgebildet, mach gar nichts. Denn Jesus sagt, ich investiere in dein Leben. Das ist mein Risiko, ich rufe dich, komm, vertrau mir, steh auf, folge mir nach. Und das ist das, was die Taufe uns sagt. Sie sagt, du bist Gottes geliebtes Kind und du bist gerufen, Jesus nachzufolgen. Und wenn wir daran, auf diesem Weg gehen, daran festhalten, dann wird auch dieses Versprechen immer wieder erneuert. Und alle Getauften, die sagen Amen.